HR Info Wirtschaft.
Dieses Jahr kommen die Sterne erstmals aus Hessen. Der französische Reifenhersteller Michelin ist mit seinem Nordeuropa-Geschäft von Karlsruhe nach Frankfurt gezogen. Zum Konzern gehört auch der Guide Michelin, der Restaurantführer, der alljährlich die Sterne für herausragende Küche vergibt. Das Team, das die deutschen Restaurants bewertet, arbeitet jetzt also auch von Frankfurt aus. Wer sind die Tester, die über die begehrten Sterne entscheiden? Wie arbeiten sie? Und welchen Stress bereiten sie den Bewerteten, den Köchen und Restaurants? Sterneküche zwischen Genuss und Geschäft. Jetzt in HR Info Wirtschaft mit Vanessa Rothe. Robert Mangold betreibt so etwas wie eine Gourmet-AG. Ich treffe ihn im Siesmeier, dem Café im Frankfurter Palmgarten. Zusammen mit seinen beiden Geschäftspartnern führt er die Tigerpalast- und Palmgarten-Gastronomie. Zur Gruppe gehören gleich zwei Sterne-Restaurants. Das La Fleur, eins von nur zwei Sterne-Restaurants in Hessen, sowie das Gourmet-Restaurant im Varieté-Theater Tigerpalast, ausgezeichnet mit einem Stern. Teures Essen, exklusives Ambiente, High-Society-Gäste. Daran denken die meisten, wenn sie Sterne-Restaurant hören. Eine Gelddruckmaschine, frage ich Mangold?
Das wäre wunderbar. Also das ist keine Gelddruckmaschine, das ist eine Kostenmaschine, kann man sagen. Sehr anspruchsvoll, Sterne-Gastronomie kostenseitig so zu organisieren, dass am Ende des Jahres ein kleiner Gewinn oder eine schwarze Null steht.
Im Gourmet-Restaurant im Tigerpalast kosten 7 Gänge 135 Euro, im La Fleur 188. Dafür gibt es zum Beispiel handgetauchte schottische Jakobsmuschel mit Macadamia oder getrüffeltes Topinambursüppchen. Blumige Worte, hinter denen sich viel Arbeit versteckt.
Die Menüpreise entsprechen natürlich der Kostensituation und wir haben heutzutage die höchste Kostenposition, das sind zwischen 40 und 50, manchmal auch 55% Personalkosten. Also wir haben am Beispiel des La Fleurs, wir haben bis zu 40 Sitzplätze und allabendlich sind in der Küche 10 Personen, im Service 7, dann haben wir noch Spüler. Also wir haben rund 20 Personen, die abends bis maximal 40 Gäste bewirten. Allzu oft haben wir aber natürlich diese 13 Tische, die wir haben, mit 2 Personen belegt. Und dann arbeiten sie mit 20 Personen für 32 oder für 26 oder aber nicht für 40 Gäste, sondern deutlich weniger. Entsprechend geht da die Schere natürlich auf.
Es ist 12 Uhr und wir gehen nach nebenan zum La Fleur, dem 2-Sterne-Restaurant im Palmgarten. Bis es öffnet, dauert es noch 6 Stunden. Aber hier in der großzügigen Küche werden schon die ersten Vorbereitungen getroffen. Weiße Fliesen und viel Edelstahl. Ziemlich unspektakulär, so eine Sterneküche auf den ersten Blick.
Drüben ist die Patisserie und die kalte Küche und hier vorne ist die warme Küche, der Gemüsekoch, der Entremetier, Saucier und Poissonnier.
Ja. Was ist das denn alles?
Ja, der Poissonnier, der Poisson, kocht Fischsoßen, der Saucier bereitet Soßen und Fleisch und Entremetier bereitet alles außer Fleisch und Fisch. Die ganzen Gemüsen, die Suppen, die Beilagen, die kommen vom Entremetier, auch die Zwischengerichte, Nudeln, Trüffelnudeln und so weiter, also Dinge.
Küchenchef Andreas Krolik, der 2-Sterne-Koch, ist auch gerade gekommen. Er holt vormittags das Gemüse persönlich vom Händler ab.
Unsere Karte ist momentan sehr winterlich geprägt. Die beiden Menüs laufen immer so zwischen 6, 8 oder 10 Wochen und dann passen wir sie jahreszeitlich so mit den Neuankömmlingen in der Saison immer wieder neu an und kreieren Gerichte neu. Momentan noch, läuft jetzt aber aus, ist im Hauptgang wild. Es ist immer zur Winterzeit, dass das Menü vorzufinden ist. Im veganen Menü auch die ganzen Rübchen, Wurzelgemüse, Schwarzwurzeln, Petersilienwurzeln, Beeten, auch Trüffel natürlich und Pilze spielen auch immer eine große Rolle.
Veganes Essen auf Sternenniveau zu kochen ist nicht einfach. Auf Kroliks Menü für Veganer ist das La Fleur stolz. Vor ihm liegt ein langer Arbeitstag. Bis 11 Uhr abends wird er wohl heute gehen. Im Restaurant selbst ist es ganz still. Die Gardinen sind noch zugezogen. Runde Tische mit weißen Tischdecken, die bis zum Boden reichen. Italienische Polsterstühle mit Tweedstoff bezogen. Die dunkle Motivtapete ist mit Palmenblättern bedruckt. Und ein Raum, in dem die Weine lagern, 8000 Flaschen, sagt Betreiber Robert Mangold.
Von tollen Weingütern aus Deutschland, aus dem Rheingau, von der Nahe bis zu Spitzengewächsen aus Bordeaux, unter anderem natürlich auch Lafleur, weil der Namensgeber des Restaurants ist Château Lafleur. Château Lafleur ist der Nachbar von Château Petrus, unumstritten das beste Weingut der Welt. Und Kenner sagen, dass Lafleur in manchen Jahren oder auch in vielen Jahren ebenbürtig ist, vielleicht auch besser als Petrus.
Nicht ganz so weit weg vom klassischen Lafleur, auch im noblen Frankfurter Westend, hat Milica Trajkowska-Scheiber zusammen mit ihrem Mann ein Sternerestaurant geschaffen, von dem Kritiker sowas sagen wie, es verfolge das Konzept Casual Fine Dining. Wir sind im Gustav, ausgezeichnet mit einem Stern. Für das Restaurant wurden mehrere kleine Ladenlokale zusammengelegt. Die Wände sind grau, an ihnen hängt viel Kunst. Statt Tischdecken gibt es hier dunkle Holztische. Ganz der Stil der Betreiberin.
Hier war ein Blumenladen drin, hier war ein Schuster, ein alter Milchladen, der größte Bereich des Ladens. Deswegen diese vielen Türen. Und hier ist unsere Galerie mit Zugang zum Garten. Und das ist jetzt unser Gustav seit fast 5 Jahren. Ja, es ist ruhig geworden. Ich hatte ein bisschen Glück mit der Farbe, sage ich immer wieder. Aber ich richte unsere Läden immer selber ein. Ich mag das Moderne, das Klare mag ich. Es muss ehrlich sein. Ja, wenn der Fußboden sind Dielenböden, auch wenn sie jetzt grau gekalkt sind. Dieses Ursprüngliche, das mag ich gerne. Gepaart mit Designklassikern. Ja, das ist steht so für mich, für uns, für unsere Läden, auch fürs Weinsinn.
Die Scheibers haben noch ein weiteres Sternerestaurant in Frankfurt, das Weinsinn im Bahnhofsviertel. In beiden Restaurants ist der Personalaufwand nicht ganz so groß. Man konzentriert sich auf das Wesentliche. Dazu gehört etwa, dass die Mitarbeiter aus der Küche auch schon mal das Essen servieren. Auf Schnickschnack wie allzu exotische Zutaten wird verzichtet. Wie auf Schweizer Blütenpollen zum Beispiel. Lachend erinnern sich Milica Trajkowska-Scheiber und ihr Mann Matthias Scheiber an das teure Experiment. Mit den Sternen hat es trotzdem geklappt.
Oh, man hat sich gefreut, ja, ich kann mich erinnern. Ja, das erste Sternchen ist erstmal mein Mann erzählt und dann sind wir zu unserem damaligen Küchenchef ins Weinsinn gefahren. Das war jetzt auch 12 Jahre her.
Und die Nudeln sind verkocht. Ich hatte gerade Spaghetti gekocht und vor Aufregung ist dann die Nudel verkocht. Und komischerweise ist es uns dasselbe hier beim Gustav passiert. Haben wir ja 2015 eröffnet und Ende 2015 kam schon der Stern. Und dann waren wir auch gerade wieder am Nudelkochen und dann hat der Chefredakteur von Michelin angerufen und uns das mitgeteilt diesmal. Ja, dann sind die Nudeln wieder verkocht.
309 Sterne-Restaurants gibt es in Deutschland. So viele wie noch nie oder neuer Rekord heißt es eigentlich fast jedes Jahr, wenn die neueste Ausgabe des Gastronomieführers Guide Michelin herauskommt. Es ist die höchste und begehrteste Auszeichnung, die ein Restaurant bekommen kann. In Deutschland gibt es einen Mann, der schon seit Jahrzehnten mitentscheidet über den exklusiven Club. Ralf Flinkenflügel. Der bekannte Unbekannte titelte einmal die FAZ, denn ein Bild soll nicht gezeigt werden von ihm. Auch Google spuckt keines aus. Die Restauranttester, korrekt formuliert Inspektoren, sollen möglichst anonym bleiben. Ich habe Flinkenflügel in den Büros am Frankfurter Flughafen getroffen.
HR Info Wirtschaft.
Gummi- und Autoreifen sind nicht ganz so mondän, aber dem legendären Restaurantführer sei Dank steht der Name Michelin weltweit für exklusive Küche. Wohl eine unbezahlbare Werbung für den französischen Reifenhersteller. Die Gebrüder Michelin haben den Guide vor über 100 Jahren geschaffen, damit die Autofahrer auch schön viel durch die Gegend reisen und schnell wieder neue Reifen kaufen müssen. Noch heute steht in jeder Ausgabe ein Stern einen Halt wert, 2 Sterne einen Umweg wert, 3 Sterne eine Reise wert. Viel reisen müssen auch Ralf Flinkenflügel, der deutsche Direktor, und sein Team. Er kommt auf 150 Restaurantbesuche im Jahr. Bei seinen Kollegen sind es noch mehr.
Tja, das muss natürlich schon gut organisiert sein. Es gibt immer verschiedene Phasen. Es gibt die Redaktionszeit und dann gibt es natürlich dann auch die Reisezeit. Und das kriegen wir schon ganz gut geregelt.
Wie viele bedeutet das dann in der Woche?
Das ist ganz unabhängig. Also es ist oft so, dass ich also Montag bis Dienstag mittags dann vielleicht hier bin in Frankfurt im Büro und dann losfahre und dann 5, 6 Essen dann mache. Im Gegensatz zu den Inspektoren, also die haben eigentlich 8 bis 9 Essen in der Woche zu machen.
Das heißt, sind Sie denn selber Inspektor und bewerten Sie oder ist das komplett jemand anders bei Ihnen im Team, der das macht?
Nein. Also ich habe den Job als Inspektor auch schon viele, viele Jahre gemacht, nicht? Und bin seit 12 Jahren dann in der Funktion des Verantwortlichen. Und ich fahre dann meistens dorthin, wo dann wichtige Entscheidungen getroffen werden müssen.
Was sind das dann für wichtige Entscheidungen?
Ja, wenn es darum geht, um die Sternevergabe, nicht? Und im Endeffekt muss, wenn das Buch dann erscheint, ich auch dann derjenige sein, der dann die Entscheidung dann auch vertreten kann. Aber zuerst gibt es Ergebnisse von Inspektoren. Und wenn die dann sagen, ja, okay, das ist ein Restaurant, das ist auf einem sehr guten Weg oder das ist ein Restaurant, das bewegt sich jetzt gerade nicht in die beste Richtung, dann gehe ich dorthin.
Können Sie so ein bisschen beschreiben, wie die Inspektoren arbeiten?
Es ist eigentlich unspektakulärer, als man denkt, nicht? Also die Inspektoren bereiten ihre Tour vor. Das heißt also, sie bekommen gewisse Sektoren zugeteilt. Das heißt dann zum Beispiel, ein Sektor umfasst dann 3 Wochen und dann muss das dann natürlich organisiert werden. Das heißt also, die Hotels müssen reserviert werden, die Tische müssen reserviert werden und dann, ja, dann geht's los.
Was heißt denn, nach Sektoren ist das unterteilt?
Der Hintergrund ist der, wir haben ein rollierendes System. Das heißt, die Inspektoren sollten also möglichst frühestens wieder nach 10 Jahren in dem Gebiet wieder auftauchen. Deswegen diese kleineren Sektoren.
Also ist es dann regional unterteilt im Prinzip?
Nein. Also wir haben da schon eine gewisse Abwechslung hereingebracht. Wir möchten nicht, dass einer jetzt ein halbes Jahr lang nur in Norddeutschland unterwegs ist oder in der Schweiz. Da haben wir schon eine Abwechslung reingebracht. Also das heißt, dann ist jemand dann 3 Wochen im Tessin und 3 Wochen dann vielleicht an der Nordsee, 3 Wochen in Hessen. So ist ein bisschen Abwechslung gewahrt.
Ist es denn wichtig, diese Abwechslung zu haben?
Ja, absolut. Ich meine, als ich anfing, vor 27 Jahren war das, da hatte ich noch eine größere Tour. Und zwar war das im Bayerischen Wald. Die dauerte 7 Wochen, nicht? Und wie soll ich sagen, also nach 4, 5 Wochen, also böhmische Knödel, ja, da war man dann froh, dass man dann wieder dann woanders hin durfte.
Und nach welchen Kriterien wird denn getestet? Ist es einfach nur nach Geschmack oder gibt es da wirklich harte Vorgaben, die gemacht werden?
Ja, Sie müssen das so sehen. Also es gibt da schon feste Vorgaben. Die Produktqualität ist natürlich ein ganz entscheidendes Kriterium. Ja. Die Zubereitung, die fachmännische, ist natürlich auch ein Kriterium. Dann natürlich auch die, ja, wie werden die Aromen ausbalanciert, wie ist der Geschmack. Und auch noch ein ganz wichtiges Kriterium ist die Beständigkeit. Wie beständig ist ein Restaurant? Gerade bei der Sternvergabe reicht es nicht, dass wir jetzt einmal hingehen und sagen, okay, wir haben jetzt hier ein sehr, sehr gutes Essen gemacht. Wir gehen dann in gewissen Abständen dann den Restaurants hinterher, um zu sehen, sind sie auch über einen gewissen Zeitraum, bringen sie diese Leistung.
Und wie viele Tests braucht es dann, um dann wirklich im Endeffekt sagen zu können, das Restaurant hat jetzt einen Stern verdient?
Ja, das ist ein bisschen unterschiedlich, nicht? Also es kommt immer darauf an, wie die Ergebnisse ausgefallen sind. Ja? Sind sie eindeutig? Das ist ein Küchenchef, den wir kennen und der auch schon in der Vergangenheit sehr erfolgreich war. Ja? Da reichen dann vielleicht 3, 4 Ergebnisse. Ja? Aber sind die Ergebnisse vielleicht unterschiedlich? Ja? Also der eine sagt, ja, das war ein sehr gutes Essen, aber der andere sagt, ja, da waren doch viele Fehler drin. Und ja, dann gehen wir oft in Restaurants, ja, vielleicht 6, 7 Mal. Im Buch steht im nächsten Jahr immer noch dieselbe Empfehlung, aber man sieht nicht, was da eigentlich dahinter steckt.
Was sind das denn zum Beispiel für Fehler, die jetzt passieren können?
Es gibt viele Fehler, die passieren können, nicht? Also ich habe ja eben angesprochen, nicht, dass zum Beispiel die Produktqualität, wenn die nicht entsprechend ist, ja, wenn der Fisch nicht frisch ist, dann ist das natürlich nicht optimal, nicht? Oder wenn im Handwerklichen zu viele Dinge einfach auftreten. Ja? Ich meine, es kann immer irgendwas passieren. Ich meine, wir suchen nicht das Haar in der Suppe. Ja? Aber wenn man jetzt dann ein Menü isst und man findet dann insgesamt 5, 6 Dinge, die einfach nicht so sein sollten, wie sie sein sollten. Das Gemüse ist kalt und das Fleisch ist übergart, die Soße ist geronnen. Dann setzt sich das zusammen wie ein Mosaik, ja, wo man dann sagt, okay, das war jetzt kein einmaliger Ausrutscher.
Wie werden denn die Restaurants ausgewählt, die überhaupt getestet werden? Hat da eigentlich jedes Restaurant eine Chance oder muss man da schon bestimmte Kriterien erfüllen?
Dann bekommen wir natürlich auch viele Zuschriften von Lesern, die sagen, hier ist ein neues Restaurant, sehr interessant, sollten sich ansehen. Wir werden von vielen Gastronomen angeschrieben, die dann sagen, also wir haben gewisse Ambitionen und möchten gerne im Guide aufgenommen werden. Aber auch wenn die Inspektoren auf Reisen sind, fragen sie immer mal wieder nach, auch bei den Gastronomen, wo gehen sie dann gerne hin zum Essen, nicht? Und zudem kommen natürlich auch noch die Fachzeitschriften, nicht, aus denen wir dann auch noch interessante Informationen bekommen.
Und was unterscheidet dann jetzt ein normales Restaurant von einem Sternerestaurant? Muss das Sternerestaurant wirklich ein bestimmtes Konzept immer verfolgen?
Also ich muss mal hier mit einem Klischee so ein bisschen aufräumen, ja. Also ein Stern ist eine reine Küchenauszeichnung, ja. Also da spielt nur wirklich das eine Rolle, was auf dem Teller ist, ja. Viele denken, aha, man muss dann noch also ein tolles Silberbesteck haben, eine große Weinkarte, eine große Servicebrigade. Das ist alles nicht an dem, ja. Also wie gesagt, der Stern liegt auf dem Teller. Und wie ich eben nochmal die Kriterien erwähnt hatte, das sind die benötigt werden, um dann in den Bereich zu kommen.
Aber wäre es jetzt zum Beispiel theoretisch möglich, dass eine Currywurstbude oder ein Apfelweinlokal einen Stern bekommt? Weil in Asien zum Beispiel gibt es ja auch zum Beispiel Straßenköche, die mal einen Stern bekommen haben.
Ja gut, ich meine, das in Asien ist natürlich eine andere Mentalität nicht. Aber ich sag mal auch so, kann ich auch Küche? Wird schwierig haben, da in dem Bereich dann vorzudringen.
Okay. Also es ist ja dann schon auch ein bestimmtes Essen, was Sie anbieten müssen. Also Menüs zum Beispiel und...
Ja, nicht unbedingt Menüs, man kann auch ein kleines à la carte Angebot anbieten, nicht? Das ist völlig unterschiedlich und da hat sich gerade in den letzten Jahren in der Gastronomie unheimlich viel entwickelt oder auch verändert. Da legen wir uns da nicht so grundsätzlich fest, ja? Im Endeffekt muss das Essen wirklich überdurchschnittlich gut sein.
Was hat sich verändert Ihrer Meinung nach in den letzten Jahren?
Es sind Trends, die sich in den letzten Jahren so langsam entwickelt haben. Also Trends, ich werde oft gefragt nach Trends, ja. Und es fällt mir immer schwer, dann zu sagen, ja, von diesem Jahr auf das nächste Jahr hat sich dieser Trend jetzt etabliert oder eindeutig verstärkt. Feststellen tun wir, also wie die letzten Jahre immer weiterhin vegetarische Gerichte werden immer mehr gefragt. Jetzt geht es auch langsam auch in die vegane Richtung. Und auch dieses, wir nennen das Casual Fine Dining, das heißt also, die Gäste haben viel mehr ein Verlangen, in einem ungezwungenen Ambiente gut zu essen. Ja, also nicht, dass viele Restaurants, auch Sterne-Restaurants, verzichten auf Tischdecken. Und gerade in den Metropolen wie in Berlin, also da ist der Service extrem locker, aber trotzdem sehr angenehm und fachlich sehr kompetent, nicht? Und das scheint den Gästen zu gefallen. Und ich beobachte auch gerade in diesen Restaurants immer mehr junge Gäste.
Aber ist natürlich auch eine Preisfrage, ne? Also es kann sich vielleicht nicht auch jeder leisten, dann so teures Essen.
Aber schauen Sie sich mal genau die Preise an. Es gibt viele, viele Restaurants, die ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten, wo man also wirklich aus dem Restaurant rausgeht und denkt sich, Mensch, eigentlich war es zu preiswert, aus meiner Sicht gesehen. Wenn ich dann ein 3- oder 4-Gang-Menü esse und es kostet dann 75 Euro, sage ich mal, und ich habe wirklich ausgezeichnete Produkte gehabt und dann frage ich mich, wo verdienen dann auch die Gastronomen ihr Geld? Die haben ja auch im Hintergrund eine unheimliche finanzielle Belastung, Miete, Personal, Energie und so weiter.
Wie viele Inspektoren sind denn unterwegs für den Guide Michelin in Deutschland?
Ich muss ja sagen, Deutschland und Schweiz. Wir sind in Deutschland zu 12, zusammen mit der Schweiz. Wir haben ja auch Unterstützung noch bekommen aus Italien, aus Frankreich, aus Benelux. Es waren insgesamt 18 Personen, die dann für die beiden Länder recherchiert haben.
Wie werden dann die Entscheidungen getroffen?
Es kommt drauf an. Also es gibt Restaurants, da ist es eindeutig, da legen wir die Dossiers auf den Tisch und da wird dann schnell entschieden. Es gibt aber auch Restaurants, da haben wir unterschiedliche Ergebnisse gemacht. Und über diese Restaurants sprechen wir natürlich länger. Und wenn wir sagen, okay, wir finden jetzt hier aufgrund dieser Ergebnisse keine Entscheidung, ja, dann schicken wir nochmal jemanden hin oder vielleicht nochmal jemanden hin, bis wir dann wissen, aha, okay, das ist dann die richtige Entscheidung.
Die Inspektoren, es ist ja wichtig, dass die geheim bleiben vermutlich.
Ja.
Was stellen Sie alles an, dass deren Identität oder dass Sie das nicht mitbekommen, die Restaurants, ah, das könnte jemand sein, der testet oder kann man das überhaupt nicht geheim halten?
Ja, wir, Inspektoren und auch ich reservieren natürlich auf anderen Namen. Ein kleines Geheimnis, was ich Ihnen verrate, ist, wir wechseln auch in gewissen Abständen unsere mobilen Nummern. Mein Name ist außergewöhnlich und auch in der Branche bekannt und ich zahle zumeist in bar.
Sind Sie dann immer alleine unterwegs oder das ist natürlich dann auch ein bisschen auffällig wahrscheinlich, ne?
Ja gut, es gibt Restaurants, in denen ist es natürlich schlecht, alleine aufzutreten, nicht? Also dann kann man sich gleich ein Schild um den Hals hängen, auf dem man steht, Tester oder Guide Michelin. Dann gehen wir auch schon zu zweit hin.
Wie wird man denn Inspektor?
Mein ursprüngliches Ziel war damals eigentlich, ich wollte Hoteldirektor werden. Aber ich hatte immer wieder dieses Michelin und Inspektor sein, immer wieder im Kopf. Aber das war so weit weg, da habe ich mich eigentlich gar nicht näher mit befasst. Nicht? Und die Inspektoren sind alles festangestellte Mitarbeiter, die also eine Ausbildung haben, also Minimum 10 Jahre in also Top-Betrieben in Deutschland und auch in Europa, teilweise auch in Asien, kommen dann anschließend dann zu uns. werden interviewt. Wenn sie in die engere Auswahl kommen, dann gehen wir mit denen zum Essen und sagen dann, fertige doch mal einen Bericht an über das, was wir gerade gegessen haben. Wir essen dann immer dasselbe. Und daran kann man dann schon erkennen, inwieweit der Inspektor dann ein Gefühl hat für die ganze Materie. Und danach wird der Neue dann ein halbes Jahr von allen Inspektoren dann begleitet, isst dasselbe und anschließend tauschen sie sich aus. Um die Leute auf dasselbe Niveau zu bringen. Nicht der eine kann nicht sagen, das ist so das, und sie hatten dasselbe und der andere sagt, das ist so nicht. Das geht nicht.
Und was ist das dann für eine Ausbildung, die die mitbringen?
Ja, also es sind in meinem Team also alles Köche und teilweise auch noch Küchenmeister und es gibt auch einen, der hatte selbst mal einen Stern erkocht und ich habe noch zusätzlich die Ausbildung als Hotelfachmann und viele waren auch auf Hotelfachschulen. Ja, also schon ein komplettes, rundes Paket.
Jetzt haben Sie gesagt, Sie machen das seit 27 Jahren. Was haben Sie denn für eine Ausbildung? Wie sind Sie dahin gekommen?
Ursprünglich wollte ich ja Hoteldirektor werden, nicht? Und auf der Hotelfachschule ist mir dann aber auch klar geworden, Hoteldirektoren sollten aber auch wissen, was geht in der Küche vor. Dann war ich auch ziemlich schnell dabei, dann eine Ausbildung zu machen als Koch. Und es musste damals auch schon ein Restaurant mit einem Stern sein. Also war das hier in Frankfurt, im Frankfurter Hof, wo ich dann die Ausbildung gemacht habe. Dann habe ich noch Hotelfachmann noch gelernt und bin ins Ausland gegangen, habe dann selbst noch ein Restaurant geleitet, bis ich dann zufällig also davon gehört habe, dass Michelin einen Inspektor sucht.
Hat man dann eigentlich im Privaten noch Lust, überhaupt in ein Restaurant zu gehen, wenn man so viele Besuche im Jahr macht?
Es kommt drauf an, ja. Also es ist immer ein Unterschied, nicht, wenn man jetzt alleine essen geht, festzustellen, wie ein Restaurant arbeitet oder ob man sich mit Freunden trifft und es ist ein schöner Anlass. Und ich wohne nicht weit weg vom Elsass, nicht, und mache mir unheimlich viel Spaß, dann auch dort gute Restaurants zu entdecken mit Freunden zusammen.
Jetzt habe ich mal das Gefühl, wenn der neue Guide rauskommt, es heißt immer, so viele Sternerestaurants wie noch nie in Deutschland, Rekord und so weiter. Warum wird das denn immer mehr oder ist es gar nicht so?
Doch, wenn man die Entwicklung anschaut über die letzten 10 Jahre, dann haben wir schon einen immensen Sprung. Ich denke, es kommen da zwei Dinge zusammen. Ganz wichtig ist die Nachfrage. Die Restaurants müssen arbeiten. Sie brauchen Gäste. Und der andere Punkt ist, es gibt immer mehr junge Köche, die äußerst ambitioniert sind und hohe Ziele haben und oft auf diesen Stern hinarbeiten. Und wenn das zusammenkommt, dann und das ist in den letzten 10 Jahren zusammengekommen, ja, dann ist das eigentlich die Antwort.
Und diese jungen Köche, haben die denn überhaupt noch Lust, sich einen Stern zu erkochen und dann auch in so ein Korsett vielleicht reinzugehen und bestimmte Anforderungen zu erfüllen?
Ah, nein, wissen Sie, wie viele Gespräche ich habe mit gerade jungen Küchenchefs, nicht? Und das ist deren Ambition, nicht? Also da in der Hinsicht da weiterzukommen. Und ich glaube auch nicht, dass sie sich in ein Korsett gepresst fühlen. Jeder kann machen, was er will. Und da hat sich in den letzten 20 oder 25 Jahren unheimlich viel entwickelt. Ja, wenn ich mich zurückerinnere, also da war ein Essen in einem Sternerestaurant, es war oft schablonenhaft. Und das ist nicht mehr so.
Was heißt schablonenhaft?
Schablonenhaft heißt für mich als Vorspeise Lachs in einer Variation, dann einen Lammrücken mit einer Kräuterkruste, Kenia-Bohnen und Gratin-Kartoffeln. Das war ja zum Beispiel so ein Standardessen in einem damals auch sehr guten Restaurant, sicherlich auch gut gemacht. Ja. Aber das hat sich durch die vielen Techniken und durch die vielen Reisen auch der Köche, die sie gemacht haben, verändert.
Am 3. März erscheint der neue Guide Michelin 2020. Natürlich frage ich Herrn Flinkenflügel zum Schluss, was wir zu erwarten haben. Und natürlich antwortet er mir, da müsse er sich noch bedeckt halten. Jochim Busch, Küchenchef im Gustav, dünstet die Schalotten, schneidet Gemüse. Busch ist mit seinen 33 Jahren schon Sternekoch. Innovativ und bodenständig beschreiben Kritiker seine Küche.
Im Moment haben wir Wintersalate. Ich meine, jetzt die interessantere Zeit für Salate, finde ich. Im Sommer ist es eher, dass Salate weniger Geschmack haben, sage ich mal. Jetzt im Winter sind Radicchio, Puntarella, Trevisiano, also alles so ein bisschen Salate, die ein bisschen Bitterkeit auch mitbringen, aber dadurch auch viel Geschmack haben und interessant sind. Wir kochen hier auch im Restaurant sehr saisonal. Also alle Dinge, die es jetzt nicht gibt, die haben wir entweder zu der Zeit, als sie geerntet wurden, eingelegt oder eingeweckt, fermentiert oder wie auch immer.
Aber wenn Sie dann viel einkochen und fermentieren, das ist ja schon was Besonderes, oder?
Ich meine, wie mit allem oder wie viele zu Hause auch leben natürlich, dass immer alles zu jeder Zeit verfügbar sein muss. Aber so denke ich eben nicht. So möchte ich das nicht haben. Deswegen haben wir uns dazu entschlossen, von Anfang an eben sehr saisonal zu arbeiten und dass es nicht so eintönig wird auf dem Teller. Im Winter, sage ich mal, legen wir eben viel im Frühling oder im Sommer, Herbst dann eben ein.
Wie haben Sie denn angefangen? Wie kam es, dass Sie Koch geworden sind?
Also es war jetzt gar nicht mal so beabsichtigt. Also ich hatte den Gedanken schon mal, habe dann aber irgendwie ein Praktikum gemacht, habe es dann dadurch wieder verworfen, hat mir doch nicht so gut gefallen. Hat sich ziemlich stressig angefühlt. Dann wollte ich eigentlich Hotelfachmann werden und irgendwie durch einen Zufall bin ich dann doch in der Küche gelangt. Ja, das kam so nach und nach. Ich meine, am Anfang meiner Ausbildung war das auch nicht so. Ich bin jetzt nicht in die Küche reingekommen und habe gedacht, wow, hier guckt mich an, wie gut ich kochen kann. Oder dass alles Spaß macht. Am Anfang war es schon auch anstrengend, ne, wenn man aus der Schule kommt, sag ich mal, und den ganzen Tag eigentlich sitzt und dann auf einmal 8 Stunden oder vielleicht auch manchmal mehr stehen muss. Und war schon anstrengend. Und dann haben abends die Beine natürlich wehgetan und die Füße. Aber ja, man gewöhnt sich dran. Wie an alles.
Jetzt haben Sie darüber gesprochen, wie es gekommen ist, dass Sie Koch geworden sind. Aber es ist ja dann noch mal ein anderer Schritt, wenn man sagt, ich möchte so in diese Schiene Sterneküche. Wie war das da bei Ihnen, die Entscheidung?
Ja, es war schon während der Ausbildung, dass ich mich dann schon interessiert habe, auch für feine Küche. Ich meine, ich habe dann irgendwie immer so Fachmagazine mir gekauft, Feinschmecker zum Beispiel. Und da fand ich immer den Koch des Monats oder sowas, fand ich schon sehr interessant und habe mich irgendwie ja schon begeistert irgendwie. Und zu dem Zeitpunkt haben wir dann nicht so gekocht, aber irgendwie habe ich schon irgendwie das Bedürfnis gehabt, mich irgendwann mal in die Richtung zu orientieren. Zu meinem 21. Geburtstag, glaube ich, war das, bin ich mal ins Brenners Park Hotel zum Andreas Krolik im Restaurant gewesen, habe dort Abend gegessen und das fand ich auch sehr beeindruckend und durch einen auch glücklichen Zufall habe ich dann später selbst in dem Restaurant angefangen.
Können Sie sich noch daran erinnern, wie das war, als Sie Ihren ersten Stern erkocht haben?
Ja, natürlich. Also wir hatten es schon im Hinterkopf. Wir wussten auch, dass eventuell mal jemand da war, uns getestet hat. Aber wir haben das jetzt nicht das erwartet richtig. Das war schon nach einem halben Jahr. Wir hatten im März aufgemacht, im November ist der Führer erschienen. Und ja, es war schon sehr emotional. Also ich musste mich auf jeden Fall erstmal ersetzen und war schon stolz auf uns, auf unsere Leistung, die wir als Team erbracht haben. Und in der kurzen Zeit war es schon eine Ehre dann irgendwie, so ausgezeichnet zu werden. Ne?
Gelernt hat Busch also unter anderem bei Andreas Krolik, dem Spitzenkoch aus dem La Fleur. Die Welt der Sterneküche ist anscheinend nicht so groß. Auch bei Krolik war die Karriere nicht von Anfang an vorgezeichnet.
Ja, das war auch so ein bisschen ein Zufallsprodukt, weil eigentlich wollte ich Förster werden. Ich bin da ehemaligen DDR geboren. Mein Onkel hat das zweitgrößte Forstrevier der ehemaligen DDR betreut und geleitet. Und das war mein erster Berufswunsch. Ich war dann aber der Wendejahrgang und da waren plötzlich die Voraussetzungen komplett anders und dann musste ich schnell umdisponieren. Aber da ich schon seit meiner Kindheit mit Obst, Gemüse und auch unseren eigenen Tieren groß geworden bin, war dann der Beruf des Kochs die zweite sehr naheliegende Wahl. Und das hat sich ja als nicht so falsch erwiesen.
Aber es ist wahrscheinlich schwierig, dann in diese Gefilde zu kommen, sage ich jetzt mal.
Ja, das ist ein Weg von einer harten, kontinuierlichen, konstanten Arbeit. Natürlich ein Antrieb, sich immer wieder verbessern zu wollen und Sachen zu hinterfragen. Wenn man das konsequent über viele Jahre oder Jahrzehnte so macht, dann kann man da auch ankommen, wo wir jetzt sind.
Dorthin zu kommen, wo Busch und vor allem Krolik schon sind, ist für viele vermutlich ein Traum. Doch es gibt auch die Schattenseiten. Viel Konkurrenz, anspruchsvolle Gäste, der Druck, immer alles perfekt machen zu müssen. Das Restaurant Seven Swans wollte raus aus dem Korsett. Radikal und außergewöhnlich war das Seven Swans in Frankfurt von Anfang an. Es ist eins der wenigen vegetarischen Sterne-Restaurants in Deutschland. Und jetzt ist die Küche sogar komplett vegan. Die Zutaten werden alle selbst angebaut auf einer Wiese in Bad Homburg. Und nun die nächste Überraschung. Die Crew hat angekündigt, dass das Seven Swans jetzt sterben muss. Geschäftsführerin Denise Omurka.
Gerade als junges Team ist es in der Branche, die sehr viel Stress bedeutet und viel Kraftaufwand, natürlich auch, wie es in der Gastronomie so ist, dass es gesund ist, ab und zu stehen zu bleiben und sich umzuschauen und einfach zu überlegen, ob man da, wo man ist, noch richtig ist. Und das haben wir gemacht und haben im Team festgestellt, dass das sich nicht mehr richtig anfühlt, nicht ausbalanciert. Und das hat in erster Linie gar nichts damit zu tun, dass wir eine Sterneküche sind. Wir freuen uns über die Auszeichnung und waren ganz dankbar, immer im Guide Michelin in den letzten Jahren vertreten zu sein. Es ist aber so wie mit allen Dingen, dass man konfrontiert ist, in unserem Fall mit einer Arbeitssituation, mit einem Stresspegel, mit Gästen, Gästefeedback, Gästebewertungen, mit Erwartungshaltungen, die an uns herangetragen werden. Und ich glaube, dass der Wunsch von allen Seiten da war, sich zu befreien, abzuschütteln, all diese Eindrücke, die auf einen in so einem Alltag einprasseln und sich wieder darauf zu besinnen, dass man das macht, worauf man Lust hat.
Schließen wird das Restaurant aber nicht, wie viele am Anfang dachten. Wo genau es hingeht, stehe noch nicht fest. Zumindest für Aufsehen hat das Seven Swans damit gesorgt. Die anderen Sterne-Restaurants freuen sich schon auf die nächste Ausgabe des Guide Michelin. Matthias Scheiber von Weinsinn und Gustav.
In den 2 Wochen davor, vor dem Erscheinungsdatum, da wird es ein bisschen unruhiger unter den Mitarbeitern, weil sie alle ein bisschen nervöser werden. Das merkt man schon. Im Nachhinein merkt man das. Ah ja, klar, das lag am Termin. Aber wir haben da also kein schlechtes Gefühl.
Am Ende machen wir es für die Gäste und nicht für die Tester, fügt er hinzu. Robert Mangold wiederum schielt für sein La Fleur schon auf den 3. Stern. In Deutschland gibt es bislang 10 3-Sterne-Lokale, das höchste der Gefühle. Vor allem ist Mangold aber froh, dass sich immer mehr Menschen für erstklassige Küche begeistern.
Das geht quer durch die Gesellschaft, weil unsere Gesellschaft ist kenntnisreich genug, dass Essen heutzutage auch einem Opernbesuch gleichgesetzt wird oder einem besonderen Erlebnis, was man sich möglicherweise halt nicht jede Woche, aber sicherlich mal halbjährlich oder jährlich erlaubt. Dass man mit Gourmet-Gastronomie nicht reich wird, das kann ich bestätigen, das wird man nicht. Das ist nicht, sondern das ist ein Ausdruck einer gastronomischen Leistung.
Sagt Robert Mangold, Betreiber des 2-Sterne-Restaurants La Fleur im Frankfurter Palmgarten. Sterneküche, zwischen Genuss und Geschäft. Das war HR Info Wirtschaft mit Vanessa Rothe. Uns gibt es auch als Podcast in allen gängigen Podcast-Apps und in der ARD Audiothek.